Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und wir wollen uns in der Reihe der Sendungen zum Fest der Nachhaltigkeit hier in Erfurt heute beschäftigen mit Urban Gardening. Was auch immer das bedeutet, wollen wir im Verlauf der Sendung klären. Und dazu begrüße ich heute ganz herzlich Frank Mittelstädt. Herzlich willkommen. Ja, und Josef Alke. Und wir warten noch auf Renate Lützkendorf und Michael Seber. Ich hoffe, dass Sie noch auf dem Weg sind und hier kommen und wir das ganze Problem Urban Gardening auch für die Leute, für die Hörerinnen und Hörer erklären können. Vielleicht können wir schon mal so anfangen. Ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt und bin da in Wien gelandet und da steht unter der Überschrift Gemeinsam Garteln. Wien fördert Nachbarschaftsgärten, damit die Wienerinnen und Wiener auch im dicht verbauten Stadtgebiet selbst Grünraum schaffen und pflegen können. Unter dem Motto Gemeinsam Garteln verbindet, fördert die Stadt Wien seit 2010 aktiv Nachbarschafts- und Gemeinschaftsgärten. Viele Projekte wurden bereits umgesetzt, etliche andere sind im Entstehen. Kann ich jetzt aus Urban Gardening schließen, dass es ähnliche Projekte in Erfurt auch gibt wie in Wien? Herr Mittelstädt?
Ja. Moin Herr Schäfer, erstmal danke für die Einladung auch hier zu sein. Urban Gardening ist ja vom Sprachgebrauch halt irgendwie das Gärtnern in der Stadt und da gibt es natürlich ganz verschiedene Formate halt. In Wien ist es sehr besonders, auch sehr vorbildlich gelöst, dass da tatsächlich von der kommunalen, von der Verwaltungsseite aus das gefördert wird und unterstützt wird und das auch in sehr umfangreichem Maß. Das haben wir hier so noch nicht halt irgendwie, sind da aber auf einem guten Weg hin. Also wir haben da ganz viel Pionierarbeit im Vorhinein geleistet, halt irgendwie arbeiten da ganz lange schon mit der Verwaltung zusammen, haben dort auch einen relativ guten Stand uns erarbeitet und achten uns gegenseitig, sodass wir da auch immer weiter in diese Kooperation reinwachsen können und das Gärtnern in der Stadt tatsächlich auch als solches dann als inklusives Mittel zum Beispiel, als gemeinschaftsbildendes Werkzeug halt irgendwie nutzen können, um das mal so theoretisch auszudrücken.
Können Sie mal kurz den Weg schildern von der Idee bis zur Umsetzung? Ich könnte mir vorstellen, das geht ja nicht so von heute auf morgen. Man braucht ja da Unterstützung, man braucht Helfer und man muss erstmal ein paar Barrieren überwinden. Wie war das hier?
Also ich bin ja für die Lagune hier heute. Ne? Das ist ein Gemeinschaftsgarten als solcher, der seit 10 Jahren ungefähr besteht. Ich selber bin gar nicht Gründungsmitglied, was es auch irgendwie deutlich macht, dass dort ganz viele Menschen immer wieder dran wirken. Es sind auch bloß noch die wenigsten der Gründungsmitglieder hier in Erfurt. Und sicher, die hatten dort Hürden zu nehmen auch, ne? Aber haben tatsächlich gleich mit der Verwaltung auch zusammengearbeitet, sodass da nie irgendwie eine Dissonanz entstand halt irgendwie, sondern immer wieder ich will jetzt nicht gleich sagen, Harmonie halt irgendwie, dafür ist es halt irgendwie eine Amt-Bürger-Beziehung irgendwo immer noch, ne, so, aber dort tatsächlich voranzugehen und das zusammen aufzustellen halt, war einmal natürlich den Weg zu machen.
Herr Alke, bevor Sie reden, Herr Mitchell, vielleicht sagen Sie den Hörern und Hörern mal den genauen Standort der Lagune, weil das ist vielleicht so ein Begriff, der für Sie geläufig ist, aber die Erfurter können da vielleicht nichts mit anfangen.
Ja, tatsächlich, Herr Alke, der rutscht so auf den Sessel hier hin und her. Er war einer, der das auch von Anfang an mit begleiten konnte. Ich bin ja quasi Zugezogener und von daher wisse er das vielleicht sogar besser zu beantworten, halt irgendwie, wie gut das ging als ich, ne? Nun, die Lagune ist in der Krempe Vorstadt. Das ist ein Stadtteil von Erfurt halt irgendwie, könnte man bestimmt. Und ist in der Stadt drin.
Auf dem Gelände der ehemaligen Wäscherei oder ein Stückchen vom Gelände ist das, ne? In der.
Ist in der Theo-Neugebauer Straße?
Werner-Ulbaum Straße.
An der Ecke genau von der Wäscherei. Und dort ist aber das nicht das Wäschereigelände, sondern ein privater anderer Eigentümer. Und deswegen habe ich jetzt auf dem Stuhl schon, wie Sie sagen, rumgerutscht. Verwaltung ist ja häufig länger da. Und insofern haben wir genau mit unserem Bereich der lokalen Agenda und der Stabstelle Nachhaltigkeitsmanagement das von vornherein als Initiative der jungen Leute, die dann später eine Arbeitsgruppe im BUND, Erfurt Kreisverband geworden sind, unterstützt. Und Und das Besondere, anders als das jetzt mit dem Beispiel Wien, da bin ich nämlich angefangen sozusagen nervös auf dem Sessel zu werden. Wien ist ja ein Stadtstaat zugleich, nicht nur eine Stadt, sondern auch ein Land. Und die haben das tatsächlich richtig in Gesetz gegossen. Das heißt, dort hat man mehr oder weniger fast einen Rechtsanspruch darauf, wenn sich eine Initiative bildet, dann sollte dem in absehbarer Zeit auch Rechnung getragen werden. Und soweit ist natürlich in Europa erstmal so gut wie keiner. Da kommen wir gleich auch bestimmt nochmal auf das Stichwort Transition Town und so, sondern in Erfurt, die von anderen urbanen Gärten, interkulturellen Gärten, die es in Deutschland gibt, eben gelernt haben, wo andere Städte durchaus Vorreiter waren, hat man eigentlich hier das Ding dann auf den Weg gebracht und bringen können, mit speziell der Lagune als ersten, wenn erstmal das erste Mal ein Eigentümer einen Duldungsvertrag, einen Nutzungsvertrag mit der Stadt als, sagen wir mal, zwischengeschalteter, neutraler Makler, als Vertrauensperson, das ist seriös, was die Leute tun, dann macht. Das heißt also, das ist keine städtische Brachfläche, sondern ein Privateigentümer, der in den Gesprächen mit dieser Initiative und der Stadtverwaltung sozusagen diese Nutzung jetzt seit 10 Jahren dort sich entwickeln lässt und duldet. Und da gibt es natürlich dann auch Regularien, theoretisch, wenn der jetzt da bebauen wollen würde, dann würde natürlich auch dieser Nutzungsvertrag eben nicht wieder verlängert. Und dann würde das eine nächste Fläche bedeuten, die man suchen muss und finden muss. Aber im Grundsatz, diese Interaktion Privateigentümer, Initiative von Leuten zu einem Thema, zu einer Brache, wo der gerade nichts mitmachen konnte und wollte, und eben der Maklerfunktion, sage ich mal, der Mitorganisation über Stadt, die dann später auch kleine Förderrichtlinien, wir haben eine Brachenförderrichtlinie sozusagen, eine sehr kleine Haushaltsstelle, wo so Kleinigkeiten, die ja manchmal über die Hürde helfen, mitgefördert werden, das hat das dann sozusagen ins Laufen gebracht und das läuft jetzt mittlerweile, so wie der Herr Mittelstädt sagt, demnächst 10 Jahre.
Herr Alke, vielleicht nochmal eine Frage dazu. Was motiviert einen privaten Besitzer eines Grundstücks, sich jetzt zu entschließen, hier einen urbanen Garten da zuzulassen?
Also was dann die wirklich tiefinnerlichen Beweggründe sind, da blicke ich natürlich jetzt nicht rein. Aber das ist im Grundsatz eine Mehrzahl. Also jeder Unternehmer, jeder Privateigentümer ist natürlich auch Bürger oder Mensch. Der ist möglicherweise auch für gesunde Ernährung oder möchte, dass in seinem Stadtteil etwas passiert. Das heißt also ein ganz persönliches Interesse. Auch meine Kinder sollen so wohnen oder leben und das Naturerleben lernen. Also ganz individuell wie die Interessenten der Initiative, das Gleiche. Das Zweite ist, der hat da eine Brache, die er ja im Grundsatz auch pflegen muss. Also der hat auch kein Interesse daran, dass das da weiter vermüllt. Und wenn ihm dann möglicherweise noch, je nachdem wie die jeweils Einzelkonstellationen dann sind, eigentlich durch diese Nutzung eigene Kosten fast nicht entstehen oder man kann sich auch an anderen Städten Dinge vorstellen, wie eine bestimmte Art von Pachtobulus oder solche Geschichten, dann hat er im Prinzip jemanden, der da guckt und ihm eigentlich von bestimmten Dingen in der Zeit, wo er es nicht braucht, nicht bebaut, eigentlich sogar entlasten kann.
Also das wäre jetzt auch so meine Idee und den Aufruf zu sagen, wenn jemand da ist, der jetzt ein Gelände hat, das er nicht bewirtschaften kann oder aus irgendwelchen Gründen, aber jetzt zur Verfügung stellen kann, damit da was drauf passiert und nicht einfach als Baustelle ausgewiesen ist, der könnte sich also jetzt bei Ihnen auch melden und sagen, hier, ich habe so und so viel Quadratmeter übrig, könnte nicht was machen.
Wie auch, also so sollte man erstmal rangehen, ganz unbefangen sozusagen die Frage zum Beispiel an die Lagune selbst oder den interkulturellen Garten Paradies, die Leute, die es gerade machen, sich mal ein Bild bilden, mal hingehen zu einer der Veranstaltungen und dann so das Gefühl dafür bekommen, ach, das passt vielleicht auch zu mir und zu meinem Grundstück. Und dann stehen natürlich diese Mitbürger und wir als Stadtverwaltung für Gespräche da gerne zur Verfügung. Es findet auch in wenigen Wochen, das werden wir dann am Freitag auf dem Tag der Nachhaltigkeit ja nochmal sagen, auch eine Veranstaltung, ein Workshop statt, der sich mit solchen Brachen beschäftigt. Ne? Weil die Interessenten aus der Bürgerschaft, weitere solcher Gärten, urbanen Gärten und Brachflächen zu nutzen, das wächst. Ne? Es ist ja durchaus ein Zulauf, sowohl bei den kleinen Gärten, aber auch bei diesen etwas anders organisierten alternativen Formen in der Stadt Erfurt deutlich spürbar und dem wollen wir gemeinsam Rechnung tragen.
Und wie das geht und was man dazu alles noch machen muss und was bisher getan wurde, auch in der Lagune, das erfahren Sie dann hier nach der nächsten Musik.
Radio frei, im Sommer da im Kabel auf 107,9.
Sie hören das Stadtgespräch auf Radio Frei mit Richard Schäfer. Wir haben das Thema Urban Gardening, ein Thema, das wir am Freitag zum Tag der Nachhaltigkeit, zum Nachhaltigkeitsfest hier am Hirschgarten auch behandeln werden in einem Wandelcafé. Das heißt, da gibt es eine Diskussion und Gast ist heute Frank Mittelstädt von der Lagune und Herr Josef Alke von der Agenda 21, von der Stabsstelle von, ich weiß gar nicht, welche Funktion Sie alle, wahrscheinlich komme ich besser, ich zähle die Funktion auf, die Sie nicht haben. Denn alle anderen Sachen haben Sie zu tun. Herr Mittelstädt, meine Frage an Sie, was haben Sie mit Gärten im Allgemeinen zu tun? Warum haben Sie sich dieser Aufgabe gewidmet?
Mit Gärten insgesamt halt, ist eine sehr, sehr eine persönliche Geschichte irgendwo auch. Ne? Also ich bin groß geworden in einer Gärtnerfamilie, meine Mutter ist Gärtnerin, mein Vater ist Gärtner. Da war der Weg halt irgendwie selber Gärtner zu werden halt nicht schwer. Ne? So, man sieht auch immer dann die alten Menschen, die dann wieder gärtnern und so. Das habe ich gelernt. Ich bin Gartenlandschaftsgestalter halt als Lehrberuf, habe das dann weiterverfolgt, dort meinen Techniker als Abschluss gemacht und habe jetzt dann hier studiert auch, bin dann auch fertig. Landschaftsarchitektur, also diesen Weg dann auch von der praktischen Seite in diese theoretischen Hintergründe dann zu machen und habe mir dann auch gesagt, so, ich habe halt ganz klassisch gelernt, ne, so Pflastern und Wegebau und was da nicht alles dazu gehört, zwischen den ganzen Hochhäusern halt irgendwie Kanalschächte setzen und so, das war ziemlich anstrengende Arbeit und dann bin ich auf der Lagune eingeladen worden, dort mitzuhelfen, um mal diesen Schwung zu kriegen, einfach wie man dann an so einem Gemeinschaftsgarten halt irgendwie dort Gefallen findet und habe dort mitgemacht und gesehen halt, dass es natürlich halt irgendwie viel, viel mehr gibt als nur Pflastern und im Garten, wie man Garten gestalten kann und dort halt eine sehr naturverbundene Perspektive darauf wiedergefunden auch, ne? Also ich bin selber auch vom Bauernhof und kenne das eigentlich nur so, ne, dass halt irgendwie gestaltete Sachen mit der Natur zusammen harmonieren. Und fühlte mich da gleich wohl halt irgendwie. Auch die Menschen, diese Gemeinschaft, die dort entstanden ist, die ja nicht irgendwie künstlich erzeugt ist, halt irgendwie dort mit Reglements und sich auferlegen und wie entscheidet man und so, sondern wirklich einfach diese persönlichen Beziehungen, die man dort dann gefunden hat und aufgebaut hat, dann auch miteinander. Das ist einfach schön gewesen von Anfang an und ist es jetzt auch immer noch, ne? Das, genau.
Herr Mittelstädt, was sind das für Menschen, die da zu Ihnen gekommen sind? Ich könnte mir vorstellen, das sind auch Laien, die von außer Blumenkastenerfahrung vielleicht nichts mitbringen und die jetzt auf einmal vor der Aufgabe stehen, einen Garten zu gestalten. Wie motiviert man die? Und was sind es für Leute?
Also wenn sie zu uns auf die Lagune kommen, dann sind sie ja schon motiviert, hochmotiviert auch, ne, irgendwas zu machen. Was sind das für Leute? So, wir wollen bestimmt nicht über Zielgruppen sprechen, halt irgendwie, wenn wir hier Veranstaltungen planen und so. Das sind tatsächlich einfach Bürger aus der Stadt. So, ganz oft, wenn ich jetzt mit meinem Kind irgendwie vormittags dann doch mal auf der Lagune bin, dort wir spielen und einfach Zeit verbringen oder mit meiner Familie, die Tür offen ist, dann kommen da Menschen rein und fragen sich, was ist denn hier? Und ich sehe das immer und da endlich ist die Tür mal offen und schauen sich dann um und sehen tatsächlich, dass da eine Mischung zwischen Natur, wilder Natur, dann einfach auch eine Bühne und eine Bar, so, also das ist einfach gemütlich da zu sitzen mit einem Sonnenschirm und da tatsächlich auch Beete zu finden, halt, wo man dann anbauen kann. Da sind viele erstmal auch von dieser Neugier überhaupt reinzugehen, halt dann wirklich auch gleich begeistert und wollen dort sich engagieren. Also das ist natürlich noch ein schwerer Schritt dann auch zu sagen, okay, jetzt komme ich auch halt irgendwie zu den Treffen und ich denke mir was aus und ich baue hier ein Beet an und pflanze dann auch und bin dann auch über die ganzen Sommerferien da und gieße das auch ein bisschen und so. Also da gehört dann natürlich halt irgendwie schon ein bisschen mehr dazu. In so einem Garten oder so eine Pflanze pflanze ich nicht halt irgendwie, weil mir gerade danach ist, sondern dann habe ich einfach eine Perspektive, dann habe ich damit was vor, halt irgendwie, dann will ich wenigstens ein Jahr, sag ich mal, halt irgendwie dabei sein halt irgendwie. Und das ist so, wenn man da so von 10-20% der Leute, die das begeistert halt irgendwie, die dann auch wirklich da sind, halt wenigstens mal ein Jahr so eine Saison mitzumachen, dann ist das schon ganz schön viel. Ne?
Das ist ja Ausdauer, ne? Ich meine, und man sieht ja nicht sofort ein Ergebnis. Das ist ja das Problem der Landschaftsgestaltung. Das hat ja sowas Pücklerhaftes, ne? Die Bäume, die man heute pflanzt, die sieht man ja vielleicht gar nicht in der vollen Größe oder auch das, was man auf dem Beet pflanzt. Ja. Und da müssen also die Leute auch immer bei Laune gehalten werden. Sind das jetzt mehr Frauen, junge Frauen oder junge Familien?
also dadurch, dass wir wirklich so breit sind einfach, ne? Also es geht nicht bei uns nur ums Anbauen halt irgendwie, ne? Sondern wir machen Kulturveranstaltungen, koppeln die natürlich mit Bildung, mit aktuellen Themen aus der Nahrungsmittelproduktion, aus den Menschenrechten, wie auch immer wir das zusammenstellen, halt so eine Veranstaltung, die natürlich thematisch immer einen Rahmen kriegt. Dann machen wir ganz viele Workshops, wo wir wirklich praktisch gestalten, halt irgendwie Möbel bauen, neue Bühne bauen oder denn auch diese ganzen Aktionen winterfest machen und alles wieder aufbauen und mal hier Möbel ausstellen für einen Sitzkreis und so. Also da ist wirklich für jeden einfach was bei. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir ein ganz, ganz bunt gemischtes Team sind. Also wir sind jetzt nicht so ein Exotenkabinett, sondern tatsächlich halt irgendwie Menschen, da ist eine Frau, die kann nicht mehr so gut gehen, die steht halt in der Bar und macht dort, organisiert das da. Und dann haben wir jemanden, der ist, die schieben da auch gerne mal die Karre, weil wir gerade Hochbeete bauen und fassen da wirklich kräftig mit an. Wie gesagt, dann gibt es halt die Leute, die Veranstaltungen durchplanen, wirklich von vorne bis hinten, die dann auch durchführen und dort Menschen einladen und. Also wirklich zu tun ist immer halt irgendwie. Und tatsächlich haben wir auch für die vielen Anforderungen halt überall Menschen, die das mit Leidenschaft machen und natürlich halt dann ihren Spaß da drin finden auch. Ne?
Wie oft kommen die denn zusammen in der Woche?
In der Woche, also das wirklich alle, also wir sind mal so 10 Aktive, so im Kern.
Das ist meistens so,
ja. Ja, versuchen einmal im Monat halt irgendwie so eine Art Stammtisch, so eine Art Gruppentreffen dann halt zu machen, wo dann bestimmte Sachen dann wieder zur Sprache kommen, so was Instandhaltung angeht oder halt in Veranstaltungsplanung. Haben dazu aber auch noch geregelte Öffnungszeiten, wo wir dann das Café so für uns quasi dann aufmachen. Und dann auch zusammensitzen, also dass wir uns also schon im Monat 2-3 Mal wirklich alles sehen.
Mhm. Herr Alke, gibt es denn in Erfurt genügend Brachflächen, die für solche Zwecke genutzt werden könnten?
Da scheiden sich zurzeit die Geister. Wie ich eben sagte, sind wir ja gerade dabei, so einen Workshop zu machen, wo vielleicht 2 oder 3 weitere Brachen ins Gespräch kommen können. Unterschiedliche Ämter, Teile der Stadtverwaltung sind da deutlich unterschiedlicher Auffassung. Also ob wir gerade noch Brachen oder ein Wohnungsproblem oder solche Dinge gerade haben, das
Bauland,
kennen Sie aus den anderen Fragen. Und da die Stadt Erfurt ja zurzeit wächst, ist natürlich etwas, was jahrelang nicht vermarktbar war, durchaus auch wieder unter einer anderen Erwartungshaltung, sage ich mal, bei einigen Stellen.
Auf jeden Fall.
Nicht jede Fläche oder Brache liegt ja auch so, dass sie dafür jetzt wieder gezielt geeignet ist. Also jeder hat vielleicht auch den Wunsch, aus dem Hause tretend gleich in einen tollen Naturerlebnisgarten zu fallen. Das ist dann vielleicht auch nicht mal gegeben. Aber wir sind gerade jetzt über das Gespräch der Lagune mit den 10 Jahren. Es gibt ähnlich fast lange in unterschiedlichen Konstellationen einen interkulturellen Garten Paradies von einem kleinen Verein. Der ist in der Metallstraße im Erfurter Norden. Kürzlich jetzt eröffnet ist ein oder im Aufbau ist ein Garten vielfältig grün. Und so geht das im Prinzip weiter. Und wenn wir dann bedenken, dass wir auch diese Naturerlebnisfarm, also Fuchsfarm als Umweltbildungsstätte eigentlich haben, wo Naturerleben ja gezielt bildungstechnisch rangebracht wird an Kinder, junge Familien, dann würde ich das nochmal im Gegensatz zum Möbelbauen und der Bar auch für die Lagune und den interkulturellen Garten nochmal höher ziehen, dass da wirklich jede Menge Veranstaltungen unter diesem Aspekt überhaupt erstmal kennenzulernen, was ist das für ein Kraut, da kann man sogar einen Tee rausmachen oder so sieht das in der Blüte aus oder so ein kleines Hochbeet, da wachsen dann wirklich Tomaten mit den jungen Familien oder Kindern. Das sind ja häufig Erfahrungen, die man in der Großstadt, wo die Milch aus der Steckdose kommt, bildlich gesprochen, gar nicht mehr jeden Tag hat. Und das ist, glaube ich, eine sehr große nachhaltige Bildungsaufgabe, die dann interkultureller Garten und Lagune und Fuchsfarmen und andere dann wahrnehmen. Und natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, dass tatsächlich dieses urbane Gärtnern in New York, wenn man jetzt mal ganz hochtrabend sein will, ja die Frage stellt, wie weit können Städte in ihrem Stadtgebiet sich durchaus auch mit landwirtschaftlichen Produkten zum Teil selber wieder versorgen, also kurze Wege weg vom Öl, weg vom Transport. Schlagwort wäre da diese Transition Town Bewegung.
Da kommen wir nachher nochmal drauf.
Und unter dem Gesichtspunkt wird sich da eigentlich noch mehr an solchen Brachen, größer oder kleiner, je nachdem wie sich die Initiativen und Privateigentümer möglicherweise mit Vermittlungen der Stadt finden, dann dahin bewegen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im nächsten Jahr 15 solcher Brachflächen zu interkulturellen oder urbanen Gärten machen werden. Aber im Prinzip 2-3 weitere wird es, glaube ich, schon in absehbarer Zeit geben können.
Also
wenn wie hier bei der Lagune eine so relativ konsistente, starke Initiative dahinter steht. Also weil die haben natürlich das, was Herr Mittelstädt eben gesagt hat, nicht gleich im ersten Jahr ja auch dann alles da gehabt. Also da eine Bühne zu bauen, wachsen, da Pavillons hinzustellen, ein Komposttoilette, die Hochbeete zu bauen, das braucht alles seine Zeit und dann wirkt das natürlich so. Dann ist es auch natürlich überzeugend.
Also sind auch am Anfang erstmal kleine Schritte notwendig und dann, um Leute zu motivieren. Ich komme dann oder nach der nächsten Musik kommen wir mal auf das Problem interkultureller Garten. Das sehe ich ja auch einige Chancen, dort noch viele andere Sachen zu machen als nur Gartenbau und auch Transition Town wollen wir kurz behandeln, aber wir leisten uns jetzt erstmal eine kleine Musikpause und machen dann weiter.
Radio frei in Gotha im Kabel auf 107,9.
Radio frei. Sie hören das Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Heute geht es um Urban Gardening, urbane Gärten in der Stadt. Und meine Frage war ja interkultureller Garten und Transition Town. Zwei Begriffe, die schon seit langem hier in Erfurt auch in der Diskussion sind. Ich habe also auch schon zu Transition Town ein, zwei Radiosendungen gemacht. Aber interkultureller Garten, das klingt ja so, als wenn jetzt die Gartenbauer dort aus verschiedenen Nationen an einem Beet oder an einem Gartengrundstück arbeiten. Das ist erstmal so, glaube ich, die Idee.
Das muss nicht zwingend jetzt an einem kleinen Gartengrundstück oder Beet sein, sondern das sind einfach in einer Brachfläche, in einem interkulturellen Garten, einem Grundstück, das Zusammenleben, Wirken an dieser Fläche von eben Menschen aus verschiedenen Nationen. Die haben dann durchaus ihre eigenen Beete, also nicht interkulturell wird noch die einzelne Tomatenpflanze zwingend gemeinsam begossen. Das muss man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt sich so vorstellen. Aber der Ansatz, und der wird ja gerade durch die sehr drängende, akute Flüchtlingsproblematik, die wir ja jetzt seit längerem wieder erleben, nochmal deutlicher, dass Menschen, da kommt die Idee, ich glaube ursprünglich in Göttingen haben die ersten Dinge damals gemacht vor vielen Jahren, aus verschiedenen Ländern kommen, hier in Deutschland auf einmal sind, ihre eigene Art von, wie sie im Garten bestimmte Früchte, Produkte angebaut haben oder überhaupt erstmal auch zur Ruhe zu kommen, das dann selber zu verkochen, zu nutzen, miteinander in ein Gespräch zu kommen, ja erstmal gar nicht da war. Und das heißt also, diese Tätigkeit im Garten selbst ich sage es jetzt ein bisschen, ohne dass ich jetzt der Psychologe bin, selber wieder zu erden, vielleicht auch anzukommen, etwas selber tun, machen zu dürfen, nicht nur allem hin und her geschoben, ausgeliefert zu sein. Und wenn es dann gelingt, dabei noch nette deutsche Mitbürger oder Mitbürgerinnen, Kinder, Jugendliche zu treffen und kennenzulernen, die einem vielleicht auch nochmal bei einem Amtsweg helfen oder anderem, dann ist das, glaube ich, so ein bisschen diese erkannte Qualität dahinter, die man dann ein bisschen professionalisiert hat und das eben in vielen deutschen Städten gibt, ohne das jetzt überfrachten zu wollen. Ne? Aber im Prinzip hat jetzt auf der Fuchsfarm letzte Woche, es ist auch in den Zeitungen groß berichtet worden, auch ein Fest in diesem Waldgrundstück mit der Fuchsfarm stattgefunden, wo eben Flüchtlinge auch gezielt mit eingeladen wurden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in den nächsten Jahren auch in Erfurt noch stärker sehen werden. Aber das ist eben freiwillig. Ne? Das heißt, das macht jetzt keinen Sinn, da irgendwelche Leute hin zu expedieren und sie sollen jetzt mal irgendwas anbauen, sondern das muss ihnen gerade gemäß sein und man kommt vielleicht auch über das Rezept, über die Anbaumethode oder das andere, die andere Tomatensorte vielleicht dann zueinander. Und das macht eben in der Metallstraße der interkulturelle Garten Paradies. Und zu dem Zeitpunkt, wo die in der Fläche da angefangen haben, da ist dann auch diese Transition Town Bewegung in Erfurt, nachdem dieser Film so über Europa geschwappt ist und dieses englische Prinzip erkannt worden ist, auch in Erfurt damit verbunden worden. Und noch ein Satz, eine Fußnote zuvor. Auch das ist eine Privatfläche, die die Erfurter Malzwerke mit einem entsprechenden Vertrag, und da ist noch ein anderer Nutzer auch, eben diesem Verein mit Unterstützung auch wieder der Stadt in den Gesprächen zur Verfügung gestellt haben. Die brauchen diese Fläche nicht, wollen aber auch, dass sie relativ nicht einfach verwildert vermüllt oder vermüllt und finden, dass das in der Nähe ihres Firmengeländes eben so gestaltet ist, eben gut. Und aus der kleinen Brachenhaushaltsstelle, von der ich eben sprach, sind dann eben kleinere Verbesserungen am Tor oder an bestimmten Gerätschaften oder dass das eben mal gestrichen werden konnte, so eine Wand dann eben mitfinanziert worden. Es war eher Hilfe zur Selbsthilfe, die wir da geleistet haben.
Also für ausländische Bürger, die herkommen, ist es quasi doppeltes Neuland. Sie betreten hier Neuland, aber können auch gleichzeitig Neuland bebauen oder bearbeiten nach ihren Traditionen. Und ich denke mal, das ist auch wahrscheinlich für Sie, Herr Mittelstädt, interessant, wenn da jetzt ein Gärtner aus Syrien oder wo aus einem anderen Land kommt, der da vielleicht andere Traditionen hat und versucht, das hier einzubringen.
Ist es definitiv, ne? Also sowohl natürlich diese Kulturführung halt irgendwie, die sich auch unterscheiden, weil die da in Syrien zum Beispiel halt auch ganz andere Früchte angebaut werden, halt dort ganz andere Getreide oder halt irgendwie verbacken oder verproduziert werden. Das ist natürlich einmal interessant, aber auch so, ich bin ja mehr so der Konstruktionsmensch, ne? So mit Baustoffen zu hantieren, Lehm ist so der Klassiker halt irgendwie, wo man ganz, ganz viele Werkweisen einfach sehen kann, gerade im interkulturellen Bereich halt irgendwie dort jeder anders diese Erfahrung gelebt hat oder dann mit Bewässerungssystemen halt irgendwie sich mal Gedanken gemacht hat, gerade die südlichen Länder sind da halt irgendwie nicht so reich mit dem Wasser und versuchen dort halt über Taufanggeschichten dort tatsächlich ihre Pflanzen zu bewässern. Sowas ist hochinteressant auch, ne, und hier auch anzuwenden. Und da bin ich sehr gespannt. Und ich wollte noch zu dieser Begrifflichkeit interkulturelle Gärten halt, ich glaube, es ist ganz wichtig halt irgendwie, dass es auch als solches kommuniziert wird, ne? Halt, dass man da tatsächlich hingeht zu den Menschen und sagt, hier, wir sind da und wir würden gerne mit euch gärtnern halt irgendwie, ne? So, weil das ist nicht das Erste, was die auf dem Schirm haben, wenn die hier in Deutschland
auf keinen Fall. Nein.
Die haben tatsächlich erstmal Probleme, sich selber hier zurechtzufinden. Ne? Die Behördengänge, die Zwischenmenschen.
Deutsch lernen, Kinder in die Schule bringen, Sprache, und so weiter.
Genau, ja, sich da irgendwo mit reinzufinden und da tatsächlich auch das Angebot zu öffnen. Ich arbeite sonst gerne offen und frei, halt irgendwie so ein Angebotspädagogik ist nicht so meins. Da aber zu sagen, tatsächlich hier, wir machen euch das Angebot, mit euch halt zusammen hier was zu gärtnern und zu sein, dort Nahrungsmittel anzubauen und da auch anzuleiten halt irgendwie, klar, Klimazonen und Bodenverhältnisse, da muss man ein bisschen anleiten und ein bisschen Know-how zur Seite stellen. Und es ist wichtig, dass man das halt kommuniziert auch, ne? Dass es dafür genau dafür auch gedacht ist.
Und das ist auch eine Chance sicherlich auch für die Frauen da, sich betätigen zu können.
Ja, nicht nur, na klar. Ja? Ne?
Also speziell nicht jetzt auf Erfurt bezogen, aber generell ist das ja eine längere Entwicklung, die diese interkulturellen Gärten schon genommen haben. Und das ist natürlich auch in den Auswirkungen wissenschaftlich tatsächlich erforscht. Und ohne dass wir das jetzt hier zu stark verkürzen, wenn ich jetzt die aktuellen Bilder und wenn man dann in den Zeitungen sieht und liest, wie wir in Turnhallen und Akutaufnahmen da gerade vorgehen müssen, dann habe ich im Endeffekt irgendwelche alten Klassenzimmer, Turnhallen, Kasernen, in denen da Betten nach der Flucht erstmal da stehen. Dann werden wir ja in Erfurt eher die Flüchtlinge in Einzelwohnungen, Unterkünfte, also nicht jetzt in Großeinheiten untergebracht. Aber dann sozusagen den Schritt in das öffentliche Leben, erstmal raus aus so einer, ne, Kaskade von, ich habe in irgendwelchen Feldbetten und Zimmern überall da von A nach B erstmal geschlafen. Das ist, glaube ich, ein erster Schritt in Richtung Ankommen, Normalität, raus aus vier Wänden, in welcher Form auch immer die ja sind. Ich glaube eher, da können wir uns gar nicht richtig vorstellen, was da eigentlich gerade passiert und welche Bedeutung, wenn es denn mit offenen, wertschätzenden Mitbürgerinnen und Mitbürgern im interkulturellen Garten gemacht wird, dass auch eine andere Qualität an Verminderung von Angst, an überhaupt wieder tätig werden selber können, dann bedeutet, ne? Weil die Probleme, wann darf man arbeiten, wo darf man hin, wie sind all diese Dinge, spielen ja im Selbstverständnis der Menschen ja eine ganz große Rolle. Also wie gesagt, da sind wir, glaube ich, jetzt nicht die richtig Detailexperten, aber da kann man, glaube ich, fast gar nicht zu viel Wertschätzung, wenn es richtig gemacht wird, in diese Art von Naturerlebnisgärten und interkulturellen Gärten geben. Und ich glaube, da werden wir tatsächlich auch noch mehr dann sehen.
Also ich denke vor allem dabei auch an Kinder, ne? Dass also Kinder gerade auch über Spielen im Garten, Spielen in Freiflächen doch auch an das Land gewöhnt werden, auch an Pflanzen und Tiere sich gewöhnen können, die sie vielleicht gar nicht kennen und natürlich die Umgebung kennenlernen und sich dann hier irgendwann auch mal heimisch fühlen und sagen, okay, die Menschen haben sich um mich gekümmert oder um uns gekümmert, ich bleibe hier, ich möchte was zurückgeben. Also das wäre ja so ein ganz nachhaltiger Effekt eines solchen
solchen interkulturellen Gartens. Herr Alke, haben Sie in etwa im Überblick, wie viele Menschen da jetzt mitmachen?
Nein, das ist nicht konkret im Überblick. Das sind zeitweise relativ wenig. Ne?
Also
es ist
schon, also auch so Saison
wie bei der Lagune, ein relativ kleiner Kreis an fest dort immer wieder auftretenden Leuten der Initiative des Vereins sind und ein kleinerer Kreis, du warst zumindest letztes und vorletztes Jahr, an Migranten, Migrantinnen, das sind nicht alles sehr akute Flüchtlinge, sondern Leute, die durchaus auch teilweise da mehrere Jahre leben. Und ich glaube aber, dass die Zahl jetzt etwas größer geworden war in den letzten Dreivierteljahr und Jahr. Das müsste ich aber präzise nachfragen.
Wenn ich jetzt so die ganzen Probleme mal zusammenfasse, dann stelle ich mir natürlich die Frage, das, was Sie vorhin schon mal angesprochen haben, kann ein solch urbaner Garten, eine solche Gartenlandschaft auch tatsächlich dazu beitragen, Gartenprodukte so herzustellen, dass sie also auch konsumiert werden können von den Leuten, dass man da auch eine gewisse Versorgung absichern kann. Geht das über solche urbanen Gärten?
Also das ist tatsächlich eine zurzeit, ich sage mal letzten 4-5 Jahre weltweit, wenn da so Vorreiterstädte wie das eben angesprochene New York sind, kommen. Und auch der Erfurter Stadtrat hat vor einigen Jahren sogenannte Resilienzanfragen gestellt. Das heißt also, wie widerstandsfähig ist die Stadt Erfurt von Gesundheitsversorgung, von Wasser, Trinkwasserbrunnen, wie viel eigene Produkte der Landwirtschaft könnten wir hier haben, was passiert mit dem Klimawandel, wenn das sich so und so ändert, ist genug Feuerwehr da und so weiter, der Katastrophenschutz. Und wie viel Energie brauchen wir da, wie viel erzeugen wir davon selber? Also all diese Themen sind in großen Anfragen dann von der Verwaltung beantwortet worden. Und da spielt auch die Frage der eigenen Versorgung tatsächlich eine Rolle. Und dann unterscheiden sich natürlich auch da wieder die Antworten, wie intensiv, unter welchen Parametern will man das betreiben. Also ob ich jetzt sage, ganz locker mit den vielen Kleingärten, die wir haben und wieder auf seinem Balkonkasten, was ja gerade wieder auch modern wird, auch Tomatenpflanzen und Kräuter züchtet. Wenn man das gut betreibt, kann man da durchaus auch 10-20% seiner Versorgung wieder mit herstellen. Wenn man das auf das Stadtgebiet der sehr großen Stadt Erfurt sozusagen intensiv betreiben würde, kann das auch nochmal deutlich mehr werden. Das ist aber die Frage, mit welchen Aufwänden, welcher Art von Technik gehe ich dahin? Es gibt ja sogar geschlossene hydroponische Fabriken. In Berlin wird gerade sowas gemacht. Oder auf den Hochhausdächern in New York. Da muss man sich dann fragen, wo will man damit hin? Wie weit will man das treiben? Das ist die eine Antwort. Also das geht in Anteilen auf jeden Fall. Ich würde die Antwort aber eher anders geben. Ich glaube, die Zahlen, die uns umtreiben, sind, wie viel Lebensmittel, das ist ja auch der feste Krumm-Gurke-Ansatz zum Teil, werden eigentlich weggeschmissen. Und ich glaube, dass Menschen, die ihre eigenen Produkte im Kleingarten oder in einem urbanen Garten selber mit anbauen, züchten, also die Tomate pflegen, wenn ich bei der bleibe, oder die Kartoffel, möglicherweise durchaus auch wieder eine andere Wertschätzung dafür haben, es nicht einfach zu 30% wieder wegzuschmeißen, weil man es ja eben billig gekauft hat und aus dem Kühlschrank ist es schlecht geworden, ich war am Wochenende nicht da. Mhm. Das heißt also, da sind, glaube ich, an beiden Stellen der Schraube im Sinne der Selbstversorgung für so eine Stadt, und das ist dann wieder Bildung für nachhaltige Entwicklung, was eben auch auf diesen Flächen stattfindet, ein anderes Bewusstsein im Umgang mit Lebensmitteln da. Und dann lässt sich natürlich in kleinen urbanen Gärten relativ intensiv viel an Frucht anbauen. Und das geht.
Ja, Herr Mittelstädt, bitte.
Ja, also wegschmeißen mein Gemüse und so und dann maximal auf den Kompost, ne, und dann halt wirklich wieder zur Erde und dann wieder in den Kreislauf reinbringen. Ja, ich glaube, zu solchen Vorstellungen halt irgendwie oder zu solchen Hochrechnungen, wie viel kann ich produzieren, klar kann man das einmal theoretisch abhandeln halt, irgendwie, was habe ich an Fläche, was kann ich anbauen, hat da natürlich auch immer nur den Status quo. New York, Berlin, ich würde mal so eine Stadt wie Detroit hier mal mit reinbringen halt irgendwie, die auch eine sehr große Abwanderung hatten, viel Industrie weggebrochen ist, dort tatsächlich auch ein gesellschaftlicher Notstand herrscht. Da passiert sowas ganz, ganz intensiv auch, ne, dass halt Flächen wirklich begärtnert werden und dort ganze Märkte halt damit versorgt werden und die Menschen sich aus ihren eigenen Ressourcen quasi dann dort versorgen. also mal ganz objektiv gesprochen, das funktioniert. Ne? Also die versorgen sich da fast selber. Aber natürlich auf welchem Niveau. Ne? Also es ist halt tatsächlich dort, die Stadt ist bankrott, da passiert halt irgendwie nicht viel in Wirtschaftshinsicht und die kämpfen da ums Überleben halt, ne? Wenn sie ihre Lebensmittel anbauen halt irgendwie. Ne? Das ist so die Frage nach der Resilienz halt irgendwie, aber bis es an diesem Punkt kommt halt irgendwie, muss schon ganz schön viel Elend passieren halt irgendwie, was ich Erfurt natürlich nicht wünsche. Halt irgendwie, ne? So.
Das ist klar, Not macht erfinderisch. Vielleicht können wir dann nach der nächsten Musik nochmal darauf einsteigen, denn ich bin bei der Recherche für diese Sendung auch darauf gekommen, irgendjemand hat gesagt, man schützt nur, was man schätzt und da frage ich mich, ob man dann nicht vielleicht doch viel weiter unten anfangen muss, die Ansprüche ganz anders sehen muss, als das, was wir bisher besprochen haben. Wir machen aber erstmal eine kleine Musikpause und dann geht es weiter. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen wollen, dann können Sie das gern tun. 7374x8 ist die Nummer hier im Studio und wenn Sie die Sendung nur hören und nicht anrufen können, können Sie natürlich am kommenden Freitag, am 19.06. gern zum Nachhaltigkeitsfest in den Hirschgarten hier in Erfurt kommen und da können Sie alle diese Themen auch nochmal live vor Ort mit den entsprechenden Vertretern diskutieren. I can never belong.
Radio frei in Arnstadt im Kabel auf 107,9.
Radio frei.
Und Sie hören das Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Gäste im Studio sind Herr Mittelstädt und Herr Alke und wir beschäftigen uns mit Urban Gardening, wollten aber nochmal auf die Transition Town Bewegung eingehen und ich hatte nochmal diese Frage reingeworfen, man schützt nur, was man schätzt, müssen wir nicht mit unseren Ansprüchen ganz anders herangehen, müssen wir an die Diskussion auch an nachhaltige Lebensmittelproduktion oder Verwendung viel früher ansetzen, schon bei Kindern in Kindergarten oder anders. Wie sehen Sie das? Herr Mittelstädt.
Ja, unbedingt. Umweltbildung an sich halt irgendwie ist ein ganz großes Thema, ne? Dann auch die Produktion von Lebensmitteln mit zu vermitteln quasi, auch wenn es komisch klingt, ist grundsätzlich wichtig. Sind da tatsächlich auch schon sehr, sehr weit voran halt dort, nicht nur über die regionalen Kreisläufe, über saisonalen Anbau, sondern tatsächlich auch über Anbau und Produktionsweisen auf anderen Kontinenten halt zu vermitteln. Dort über, gerade aktuell läuft halt eine Projektwoche auf der Lagune mit dem Schwerpunkt Wasser. Eine Zusammenarbeit mit Viva Con Aqua, um halt irgendwie Kreisläufe, Wasserkreisläufe halt irgendwo darzustellen, Verfügbarkeiten, globale Verfügbarkeiten von Wasser halt darzustellen und das den Kindern wirklich begreifbar zu machen. Ne? Also wir sind jetzt dabei und trommeln halt auf Mülltonnen rum und machen dann eine kleine Vorstellung am Tag der Nachhaltigkeit und das führen wir dann auch noch einmal öfter auf an Geräuschetheater und solche Geschichten haben wir tatsächlich einmal öfter im Programm.
Nachhaltig heißt aber, wenn man es Kindern vermittelt, muss man es auch vorleben. Ne? Das ist ja das A und O. Die gehen nach Hause, haben ein tolles Bio-Projekt gemacht und dann wird wieder das andere Zeug gegessen, was dann auf dem Tisch steht, oder? Also das ist immer so die Gratwanderung. Also Vorleben ist ganz wichtig und da muss man wahrscheinlich auch noch mehr an die Erwachsenen heran.
Das passiert aber ja interessanterweise gerade auch durch die Kinder. Ne? Also ich bin, sehr, sehr beeindruckt in den letzten Jahren, im Gegensatz zu den Erwachsenen, von dem, was in Kindergärten, Horten, Schulen passiert, was wir hier an der Universität, mein Kollege Peter Seifert und ich mit der Hochschulgruppen zur Nachhaltigkeit da an Themen und Projekten, die richtig professionell umgesetzt werden, dann erleben. Und das beginnt tatsächlich im Kindergarten. Das geht in der Grundschule mit Projekten, wie das jetzt der Herr Mittelstädt gerade letztes Jahr schon gemacht hat, mit der Thomas-Mann-Grundschule als erster Erfurter Fairtrade-Schule, die sich mit fairem Handel beschäftigt, jetzt sich mit Wasser beschäftigt. Oder die Barfüßerschule, die jetzt eben dann am Tag der Nachhaltigkeit ja auch ein Nachhaltigkeitsmusical aufführt, ne, die sich auch auf den Weg machen will, Fairtrade-Schule demnächst zu werden. Und da beschäftigen die sich ja genau mit dieser Wertschätzung. Wo kommt eigentlich das her? Wer arbeitet für diese Produkte? Wie werden die hergestellt? Und muss ich das alles tatsächlich selber haben? Wir kommen ja nochmal am morgigen Tag auch zu diesen Fragen Konsum, fairer Handel. Insofern will ich das jetzt nicht auch den Teilnehmern dort vorgreifen. Aber da kommen diese Verknüpfungen ja der Wertschätzung der echten Preise von etwas oder was ich eben auch selber gebastelt, gebaut, angebaut als Frucht habe, hat natürlich einen anderen Wert. Und das hat natürlich tatsächlich nochmal diesen Bogen, den wir nochmal nehmen wollten, zu der Transition Town auch. Da ist es denen in England, die das entwickelt haben, darum gegangen, die Innenstädte, die Dörfer werden leer. Die Geschäfte sind da gar nicht mehr funktionsfähig als die üblichen, ne, die man sich so aus den englischen Filmen immer so vorstellt. Überall die großen Einkaufszentren, die Produkte weltweit hergestellt, das Vieh gefüttert mit Soja aus Südamerika und alles, was sie jetzt so runterbeten könnten. Und die haben sich gesagt, wir müssen da selber eigentlich, wenn das Erdöl, das Ölzeitalter demnächst zu Ende ist, ja gucken, wie sind wir überhaupt selber lebensfähig. Und das Interessante ist, dass dieser Erfolg, und das spricht nochmal sehr für diese urbanen Gärten und das ist auch in der Form konkret werden, ist mit überall in diesen ganzen Städten das Erste bei diesen Transition Town Bewegungen, weil man relativ schnell über 1, 2, 3 Jahre auch einen Erfolg sieht, die Frucht sieht, selbst angefasst hat, ohne sich zu überfordern, dass da was geht. Das geht aber in dieser Transition Town Bewegung ja deutlich weiter. Wie baue ich die Häuser um? Wie werden die energetisch saniert? Muss ich mein eigenes Auto haben? Bilden wir stadtteilmäßig Teilauto, Carsharing-Netze? Ne? Das sind ja alles diese Fragen, wie wir es jetzt mit Teilauto und dem Verkehrskollegen aus dem Stadtentwicklungsamt ja hatten. Und die Fragen heißen kompletter Umbau eigentlich. Mhm. Irgendwann dieser Wegekreisläufe, was heißt bewusster vor Ort produzieren, aber auch von anderen Gütern. Das geht dann viel, viel weiter in der Energieversorgung, Alternativen aufzumachen. Und das Interessante ist aber eben schon gesagt, selbst anzubauen, Früchte zu verschenken, Repair-Cafés zu machen, das sind alles diese Dinge, wo man sagt, mein altes Radio lasse ich mir erstmal erklären, wie es repariert wird. Ich kaufe nicht gleich ein neues. Und soweit geht dann diese Transition-Town-Bewegung. Daraus sind Energiegenossenschaften entstanden, die in Deutschland ja gerade einen sehr großen Boom hatten die letzten Jahre, die eben tatsächlich mit Bürgergeld in die eigene Bürgerhand die Energieversorgung viel stärker wieder zurücknehmen.
Also das muss auch immer erst durch die Köpfe der Leute und man merkt aber, oder das höre ich jetzt so bei Ihnen auch raus, dass die Bereitschaft dafür also wächst, sich mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen und sich dafür auch zu engagieren, also nicht nur auseinandersetzen, sondern auch zu engagieren.
Also ich nehme eine sehr große zunehmende Kompetenz, Eigenverantwortung, gut organisierte Vereine und Initiativen in der Stadt Erfurt da war. Die können nicht morgen gleich alles reißen, aber im Sinne dessen, wie verlässlich sie als Partner auch von Stadt oder von Unternehmen, von Wirtschaft sind, das ist schon beeindruckend.
Also da tut sich einiges. Herr Mittelstädt, vielleicht noch eine Frage. Wenn man urbanen Garten, urbane Landwirtschaft hat, welche Grenzen sind dann? Was kann ein urbaner Garten nicht leisten?
Oh, das fragen Sie mich als Landschaftsarchitekten.
Großartige Visionen,
ganz genau. Ne? Siemens Lufthaken und so. ich glaube, das unterschätzteste Potenzial ist, glaube ich, der vertikale Anbau. Ne? Halt wirklich zu sagen, okay, wir leben in einer Stadt mit Fassaden, mit hohen Häusern, mit Dächern. Und da hatten wir eben schon mal den Balkonkasten. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge mehr drin, tatsächlich in die Vertikale zu gehen, Sachen übereinander zu stapeln, zu terrassieren, dort Flächen zu schaffen, wirklich halt, die sonnenexponiert sind, wo wir großartig überlegen, mit Wasserkraft quasi so potenzielle Energie zu arbeiten, oben welche zu haben und die durchlaufen zu lassen halt irgendwie. Ne? So, man muss nicht Pumpen antreiben, um halt irgendwie andauernd zu wässern, sondern kann halt einfach oben anfangen mit dem Regenwasser, es kommt schon von oben. Ne? Also einfach solche Kombinationen zu nutzen auch halt irgendwie. Ne? Mhm. So, und das ist natürlich eine Planungsfrage, ne? Wo fange ich an halt? Ja. Ne?
Und das setzt natürlich das gemeinsame Miteinander von allen voraus. Ich könnte jetzt von Seiten der Verwaltung nochmal sagen, es gibt mittlerweile Ansätze, die nennen sich essbare Stadt. Also alle wissen, Kommunen haben immer weniger Geld. Und in Städten wie Echternach oder so ist es so, dass dort die Stadtverwaltung kommunale Flächen, Grünflächen, Randflächen, Verkehrsflächen freigegeben hat, die eben mit Nutzpflanzen bebaut werden. Und jetzt kommt es, und das ist mir nochmal wichtig, deswegen habe ich das Beispiel aufgegriffen, auf den gemeinsamen Kulturwandel eben dieser Wertschätzung auch an, dass nicht die Früchte, die davon mit Bürgern angebaut werden, eben voll Hundekot oder abgetreten oder einfach nur mitgenommen werden, sondern dass das natürlich auch im Sinne dieser Wertschätzung überhaupt zu einer reifen Frucht und zu dem gemeinsamen Erntefest und solchen Dingen dann da führt. Und wenn sich alle in diesem Gedanken, dieser Bewusstheit darauf einlassen, und so scheint das in einigen Städten zu gehen, genauso wie es in anderen Städten, was wir ja gehört haben, zu Mobilität entsprechend solche Rücksichtnahmen gibt, wie wir sie auch mit der Begegnungszone jetzt wollen, dann wird da, glaube ich, was raus. Und dann haben wir so ähnlich, da bin ich zwar gar nicht jetzt so weitgängig wie Herr Mittelstädt, aber dann haben wir deutlich noch nicht all das gesehen, was auch in der Stadt Erfurt geht. Wenn dieser Gedankengang des Miteinanders, des Kulturwandels sich da Platz greift.
Dazu soll auch das Nachhaltigkeitsfest am Freitag beitragen. Stadt im Wandel ist ja eine der Losungen, die dort auch propagiert wird und die gelebt wird. Und wie das gelebt wird, das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am Freitag ab 13 Uhr im Hirschgarten miterleben. Und ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn Sie dort auch die Gelegenheit nutzen, mit den Vertretern der einzelnen Vereine und Verbände dort ins Gespräch zu kommen. Das war das Stadtgespräch für heute. Morgen geht es, wie gesagt, zur gleichen Zeit um 11 Uhr um fairen Handel und Konsum. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten können. Ihnen beiden erstmal vielen Dank, dass Sie da waren. War ein sehr interessantes Gespräch und ich drücke Ihnen die Daumen für alle Sachen, die in der Zukunft noch laufen werden. Danke.
Vielen Dank.
Danke.